Ich begrüße Sie recht herzlich. Vorletzte Stunde. Die Session ist eröffnet, X7V. In der letzten Feedback-Runde, Session gab es noch zwei Fragen, die ich nicht beantwortet hatte. Ich versuche sie irgendwie zu rekonstruieren, was das war. Ich glaube, es ging um die Kanäle. Wir haben das Konzept von Threads. Wir können Threads starten. Wir können auf die Beendigung von Threads warten. Das eine war diese Funktion Create. Sie erinnern sich. Das andere war die Funktion Join. Wir können Kanäle einsetzen, um zwischen Threads zu kommunizieren, Daten auszutauschen. Und die Fragen bezogen sich auf diese Kanäle. Die Frage war, ob ein Kanal von mehreren Threads verwendet werden kann. Und die Antwort ist ja. Ein Thread muss einen Kanal nur kennen und dann kann es auf diesem Kanal senden oder an diesem Kanal empfangen. Und zwar beides. Ja, also wenn ich hier irgendwie einen Kanal habe, dann kann ich einmal auf demselben Kanal etwas schicken und bei einer anderen Gelegenheit danach, davor, irgendwann mal auch auf diesem Kanal empfangen. Natürlich kann ich auf einem Kanal immer nur eine Operation zu jedem Zeitpunkt machen, aber in verschiedenen Zeitpunkten kann ich verschiedene Operationen drauf machen. Und wir hatten allerdings bemerkt, dass ich auf einem Kanal eine Operation niemals alleine machen kann. Ich brauche immer einen Partner. Und wenn ich auf diesem Kanal sende, dann muss der Partner auf demselben Kanal Receive machen, ja, empfangen. Und dann gibt es so etwas, ein Sync. Das heißt, diese beiden Ereignisse kommen zusammen. Ja, ich kann nicht zweimal hintereinander senden. Das geht nicht, weil das erste Senden erstmal abgeschlossen sein muss. Und dann kann ich den Kanal wiederverwenden und nochmal was drauf senden. Okay? Ich hoffe, dass ich das, etwas abstrakte Sache. Wir haben nur ein mikroskopisches Beispiel gesehen. Da kann man noch nicht, hat man noch kein Gefühl dafür. Schauen wir uns deshalb jetzt mal kleine Programmieraufgaben an, die man damit lösen könnte. Ja, und sozusagen der Witz, der ist eine Folge von Sachen, die wir uns jetzt anschauen werden. Und was ich mit diesen einzelnen Teilaufgaben bezwecke, ist, Ihnen zu demonstrieren, dass man mit diesem doch sehr speziellen Konzept, nämlich dieser synchronen Kommunikation, so nennt man das, ja, weil Sender und Receiver übereinkommen müssen, dass jetzt eine Datenübermittlung stattgefunden hat. Ja, das ist vielleicht, wir lieben es lieber, E-Mails zu schicken, und dann ist sie weg und irgendwann später wird die mal gelesen und wir warten nicht, bis dann jemand direkt die anhört, ja, die liest. Also wir haben diese synchrone Kommunikation, ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, aber was ich damit sagen will, ist mit diesen weiteren Beispielen, dass ich damit eine Reihe von üblichen Primitiven, die man bei dem Umgang mit mehreren Threads haben möchte, einfach realisieren kann auf eine einfache Weise. Und eines von diesen Sachen, die uns natürlich die Ihnen am vertrautesten sind, wie man zwischen verschiedenen Threads Daten austauscht, sind natürlich, ich habe eine gemeinsame Datenstruktur, sagen wir mal eine Speicherzelle, und der eine Thread schreibt rein und der andere liest, oder der andere schreibt rein und der eine liest. Also oder alle Threads schreiben rein und alle können dann die Ergebnisse sehen. Ja, so ein Ding, das wäre eine globale Speicherzelle. Und ich behaupte jetzt, das ist verhältnismäßig leicht mit unserem Mechanismus zu realisieren. Und deswegen krempeln wir jetzt unsere Ärmel, zumindest jetzt sozusagen bildlich gesprochen, hoch und versuchen das zu implementieren. Ja? Und das heißt, wir wollen ein Modul implementieren mit dieser Signatur. Es gibt einen Typ Zelle, also das ist dann nicht die Gefängniszelle, sondern eine Speicherzelle. Und in dieser Zelle wir machen das gleich allgemein, da kann man nicht nur ein Int reinschreiben, sondern da kann man beliebige Werte reinschreiben. Deswegen ist es eine Strich-A-Zelle. Und wir können eine solche Zelle neu anlegen, indem wir einen Anfangswert hineinlegen. Wir können von einer Zelle den Wert holen und wir können in eine Zelle den Wert legen. Und was ist jetzt der generelle Ansatz, wie wir das Ding organisieren? Die Idee ist, die Zelle wird nicht sozusagen so ein passives Ding, was eine Speicherzelle ist, sondern wir werden das sozusagen aktiv implementieren. Und zwar auf diese Weise, dass wir uns vorstellen, wir erzeugen einen Server-Thread, der sitzt an der Stelle, wo die Zelle ist, und der beantwortet alle Requests. Und etwas hineinzuschreiben ist ein Request, und etwas herauszulesen ist auch ein Request. Und die nimmt der Server auf und beantwortet sie entsprechend. Und wie kommuniziert irgendein Thread mit diesem Server? Naja, jetzt können Sie dreimal raten, mit einem Kanal. Ja? Das heißt, wir müssen, was typmäßig sozusagen, implementieren wir das Konzept eines diese Zelle als Kanal. Und auf diesen Kanal wird nichts anderes gemacht, als Requests zu schicken. Nämlich als Request, bitte schreib einen Wert rein oder bitte gib mir den Wert zurück. Ja? Das heißt, was ist ein Request? Naja, Request ist auch irgendwie ein Ding, das müssen wir erst noch definieren, aber wir definieren das jetzt einfach mal als ein Konstrukt, also ein Summentyp, nämlich entweder schicken, er heißt so ein Request put, und dann braucht er noch die zusätzliche Information, welchen Wert wir putten wollen, ja, oder get. So, und jetzt ist die Frage, was ist das get? Einfach nur so ein Token wie None oder so, ein Konstruktor ohne Argument. Und dann ist jetzt hier meine Designentscheidung nein. Für diesem get gebe ich auch ein Argument mit, nämlich einen Kanal. Ja, das heißt, dieses Request selbst enthält auch einen Kanal. Und zwar ist es ein Rückkanal. Ja, der get, ich möchte ja sozusagen dann den Wert kriegen. Und jetzt ist die Frage, der Server-Thread, wo soll er denn den Wert hinschicken? Und deswegen gebe ich dem, wenn ich einen Wert haben will, sage ich dem Server-Thread, bitte, lieber Server-Thread, hier ist der Kanal, bitte schick die Antwort da rein. Und wenn ich dann den Wert haben will, dann horche ich an diesem Kanal und hoffe, dass der Server antwortet. Okay? Deswegen hat dieses get auch ein Argument und das ist ein Kanal. Und wir sehen hier, diese Requests werden auf diesem Kanal, der Channel ist, geschickt. Wir können also auch Kanäle über Kanäle schicken. Weil ein Kanal ist auch nichts anderes als ein Wert. Und Werte kann man einfach über einen Kanal schicken. Ja? Also es gibt irgendwie keinen Grund, das nicht zu tun. Deswegen gibt es in diesem Sinn, wenn Sie so wollen, Kanäle von Kanälen. Ja? Okay? Aber konzeptuell schicken wir auf diesen Kanal nur Requests. Und zufälligerweise enthält so ein Request auch mal einen Kanal. Gut, dann haben wir das. Dann versuchen wir jetzt einfach mal der Reihe nach, die einzelnen Operationen zu implementieren. Das haben wir jetzt die Typen festgelegt. Und dann schauen wir nach, wie das halt, ob das schwierig ist, ist das leicht. Naja, wir fangen einfach mal an. Ja? Also das erste ist die Sache, wir wollen den Wert aus der Zelle rauslesen. Also, das wäre diese Funktion get, die kriegt als Argument eben diese Speicherzelle. Ja, aber diese Speicherzelle ist natürlich so ein Kanal und deswegen können wir auf diesen Kanal einen Request schicken. Und das heißt, was für einen Request müssen wir schicken? Natürlich denjenigen, bitte gib mir den Dings da, das ist so ein Get-Request. Und diesem Get müssen wir ja diesen Rückantwortkanal mitgeben, über den wir dann das Ergebnis erwarten. Das heißt, wir müssen erst einmal diesen Rückantwortkanal herstellen, das ist dieser hier. Und den schicken wir dann in die Zelle hinein. Ja? Mit Hilfe diesem Send und diesem Receive, diesem Sync. Und dann hoffen wir durch dieses Sync, dass dieser Server-Thread nicht schläft, sondern wach ist und meinen Request entgegennimmt und dann auch ein Sync Receive auf diesen Kanal macht und damit, dass er dann den Reply-Kanal hat. Ja? Und hoffentlich schickt er dann auf diesem Reply-Kanal die Antwort. Und deswegen horche ich als nächstes nur noch auf diesem Reply-Kanal und ich habe dann den Wert, wenn auf dem Reply-Kanal der Wert ankommt. Okay? Also Sie sehen, super drei Zeilen, super simpel. Ja? Jetzt fragen wir uns, wie sieht es aus, wenn ich einen Wert hineinschreiben will? Und das ist natürlich noch einfacher. Ich meine natürlich dasselbe Prinzip, die Zelle ist ja so ein Kanal, wo ich diese Requests reinschreiben muss. Und wenn ich den Wert x reinschreiben muss, dann muss ich den Request, den ich auf den Kanal schicken muss, ist dann put x. Und das passiert hier und sonst nichts. Ja, jetzt fragen Sie sich, wo ist denn da, wo passiert denn hier irgendwas? Ja, was fehlt noch? Die Implementierung von unserem Server. Ja, wir haben die Klienten sozusagen, jetzt kommt der serverseitige Code. Und die Frage ist, wo steht der und wer startet den Server? Wer startet den Server? Derjenige, der die Zelle anlegt. Ja? Wenn ich die Zelle anlege, dann erzeuge ich diesen Kanal für die Requests und implementiere den Server und starte den Server. Ja? Das muss sozusagen bei dem New Cell passieren. Okay, hier ist also unser tolles New Cell. Das muss also als erstmal diesen Channel herstellen, über den die Requests laufen. Und dann wird es irgendwie einen Server-Thread herstellen, den wir uns gleich anschauen. Die Implementierung von diesem Server-Thread ist hier. Wenn ich den irgendwie habe, dann starte ich den Server-Thread und liefere den Request-Kanal zurück. Und dann habe ich eine neue Speicherzelle. Und Sie sehen, auf diese Weise, mirakulös, ohne dass wir irgendwie uns super angestrengt haben, haben wir dieses komische Handshake irgendwie erweitert, um eine Möglichkeit, über globale Zellen zwischen Threads zu kommunizieren. Okay, so jetzt müssen wir uns anschauen, ist dieser Server-Thread jetzt super kompliziert oder ist er schwierig? Naja, also schauen wir uns einfach an, was das macht. Das ist also eine Funktion, die muss im Wesentlichen nichts anderes machen, als an dem Kanal zu lauschen, ja, den die Zelle darstellt. Ja? Das heißt, jetzt bin ich hier ein wenig ich glaube, ich habe hier irgendwie einen Fehler gemacht. Und der Fehler liegt daran, dass ich natürlich an, was ist hier dieses Seller hier? Das ist natürlich genau dieser Kanal, den ich hier hergestellt habe. Also hier an dieser Stelle müsste eigentlich Request stehen. Ja? Ich lausche an dem Kanal. Niemand bisher aufgefallen, ist unglaublich. Also da muss Request stehen. Ja? Also das ist dieser Kanal, den ich herstelle, oder Cell, also jedenfalls müssen das dieselben sein. Dieser Kanal, den ich hergestellt habe, dieser Server-Thread, der macht also das Folgende, horcht an dieser Zelle, an diesem Kanal. Und dann hier mit diesem Sync kriegt er einen Wert. Und dieser Wert ist entweder ein Put für einen Wert, mit einem neuen Wert, Put Y, oder eben ein Get mit diesem Reply-Kanal. So, das heißt, wir machen jetzt hier eine Fallunterscheidung auf die Werte, die er kriegt. Wenn er einen Put, den kriegt, das ist vielleicht der einfachere Fall, was machen wir dann? Das ist der neue Wert. Das heißt, der Server-Thread muss seinen Wert ändern. Wie kann er den ändern? Naja, indem er sich selbst nochmal neu aufruft mit dem neuen Wert. Okay? Das heißt, sobald ein Ding erscheint, gibt es sozusagen so einen rekursiven Aufruf und dann wird aus dem Serve X ein Serve Y. Und wenn kein Request kommt, dann ist der Server-Thread blockiert und kann gar nichts machen. Der wartet sozusagen nur darauf, dass irgendwas auf diesem Kanal kommt. So, die andere Möglichkeit ist, mache ich mal dieses ganze Krickelkrackel wieder weg, die andere Möglichkeit ist, dass ein Get auf diesem Kanal kommt. Ein Get und mit einem Rückkanal-Reply. Und dann muss ich meinen Wert nicht ändern, aber dann muss ich meinen Wert, den der Server sozusagen in seinem Parameter hält, den muss er halt dann über diesen Reply-Channel dem Anfragenden mitteilen. Das heißt, er macht ein Sync auf Send Reply X. Okay, und dann, nachdem er dann dieses Request auf den Wert erfüllt hat, ruft er sich selbst wieder auf mit dem alten Wert X, der hat sich ja nicht geändert, und ist damit wieder bereit, um den nächsten Request abzuarbeiten. Okay? Kann man das verstehen? Ja, also der Trick hier ist, wenn Sie so wollen, dass wir irgendwie so einen, weil ja das Reinschreiben, ich kann 5-mal reinschreiben, ohne dass jemand nachschaut, ich kann 7-mal nachschauen, ohne dass jemand was reingeschrieben hat. Der Trick, um zwischen diesen Anfragenden und dem Wert, der in der Speicherzelle drin ist, zu vermitteln, der Trick ist eben diesen Serverswert anzulegen, der immer bereit ist und auf alle Requests jederzeit antworten kann. Ja? Und dabei beachten Sie bitte auch, dass der Serverswert, so wie wir ihn implementiert haben, nicht terminiert. Schauen Sie sich das nochmal an. Hier ein Serve-Aufruf. Im Rumpf davon ist er entweder blockiert, ist er möglicherweise blockiert, weil er irgendwie auf ein Ereignis wartet. Aber ansonsten, sobald das Ereignis eintrifft, ruft er sich selbst wieder auf. Es gibt keinen Zweig in der Rekursion, wo sich der Serverswert beendet. Ja, das heißt, auf natürliche Weise bleibt dieser Serverswert immer bestehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass in OCaml nicht terminierende Programme hat man vielleicht nicht so gerne. Da ist es so, dass tendenziell gesehen ein OCaml-Programm dann terminiert, wenn das Hauptprogramm, der Hauptswert terminiert hat. Und das heißt, die anderen, diese Serverswets, die wir überall noch im Speicher stitzen haben, die gehen dann auch einfach zugrunde. Ja, die kriegen sozusagen am Schluss so einen Kill. Also insofern brauchen wir über uns diese Nicht-Terminierung von diesem Serverswert keine Gedanken machen. Aber auf eine natürliche Weise beendet sich der nicht. Ja, und das ist auch gut so, weil wir wissen ja nicht, wann noch ein Thread daherkommt, der auch noch eine Frage hat. Ja? Okay, das ist das eine. Und das andere ist, ein Problem ist, Sie erinnern sich, wir haben hier rekursive Funktionen. Jeder Funktionsaufruf braucht einen eigenen Kellerrahmen. Und wenn wir eine rekursive Funktion immer weiter absteigt, dann wird der Speicher irgendwann mal super vollgeschrieben und es gibt einen Stack Overflow. Das ist natürlich für ein Programm ziemlich schmerzhaft oder für den Benutzer, wenn das Programm sich mit einem Stack Overflow beendet, weil es da weiß man gar nicht, was man machen soll. Das heißt, das ist nur sinnvoll, diese Geschichte, wenn dieser nicht terminierende Thread trotz der Nichtterminierung eben keinen immer wachsenden Platzverbrauch verursacht. Und wieso ist es der Fall? Schauen wir uns auch wieder diese Implementierung an. Naja, der ist endrekursiv. Ja, hier ist dieser Server-Thread. Wo sind die rekursiven Aufrufe? Die sind hier und da. Das heißt, da kommt nichts mehr. Das heißt, diese rekursiven Aufrufe sind letzte Aufrufe und der OCaml-Compiler, wir können uns darauf verlassen, wird die wie eine Schleife implementieren. Und das heißt, wir haben hier keinen Platzverbrauch und dieser Serverthread kann tatsächlich beliebig lange laufen. Solange, wie wir natürlich Geduld haben. Okay? Okay, und jetzt schauen wir uns an, was dann also passiert, wie wir das Ding verwenden können. Wir können also jetzt zum Beispiel irgendwie so in unser Modul zum Testen so ein Main reinschreiben. Das ist ein Ausdruck, der einfach ausgewertet wird. Und da könnten wir also erstmal zum Beispiel so eine Zelle anlegen mit einem Anfangswert 1. Wir könnten den Wert aus der Zelle auslesen mit Hilfe des Get. Wir können ihn ausgeben. Wir können einen neuen Wert in das X reinschreiben. Und wir können den neuen Wert ebenfalls uns ausgeben lassen und rausschreiben. Und dann passiert natürlich genau das, was Sie sich denken würden, nämlich erstmal wird dann 1 auf den Bildschirm gedruckt und dann 2. Ja? Und jetzt ist natürlich dieses Get und Put für eine Zahl oder so, das ist natürlich eine super einfache Sache, aber wir könnten uns hier schon durchaus vorstellen, dass auf diese Weise wir eben eine etwas kompliziertere Datenstruktur haben, mit der man dann der Server-Thread verwaltet. Okay? Oder wir können uns sogar vorstellen, eine zusammengesetzte Datenstruktur, die aus mehreren solchen Speicherzellen besteht, die dann jeder sozusagen eine zusammengesetzte Datenstruktur, wo jeder Teil davon einen eigenen Server-Thread hat. Okay. Gibt es zu dieser Speicherzelle eine Frage? Dann ein anderes beliebtes Ding, was man in der parallelen Programmierung oder bei der Organisation von mehreren Threads gerne hat, sind Logs. Ja, was ist ein Log? Oder Mutex. Mutex ist die Abkürzung für Mutual Exclusion. Und auf diese Art und Weise wollen Sie vielleicht kritische Abschnitte in Ihrem Code schützen. Also das, sie haben mehrere Threads und hier gibt es eine Folge von Operationen und während die ausgeführt wird, soll kein anderer Thread einen entsprechenden kritischen Abschnitt benutzen. Ja, das wäre ein Lock. Und das heißt, fragen wir uns, wir haben ja gar keine Locks, aber wir wollen vielleicht solche Mutual Exclusion ebenfalls implementieren. Können wir das? Ist es schwer? Ist es leicht? Und dann wieder, damit wir überhaupt wissen, was wir machen wollen, definieren wir uns überhaupt erstmal eine Signatur für so einen Lock. Ich mache mal hier wieder dieses Ding an. Ich glaube, vielleicht will ja irgendjemand mal was fragen. Aber es hat noch keiner Doch? Wie wird das Sync intern implementiert? Beziehungsweise kann es dadurch zu Busy Waiting kommen? Wie das Sync implementiert wird, das ist eine gute Frage. Das ist nicht offengelegt. Das OCaml-Laufzeitsystem gegenwärtig ist ein Mono, läuft auf einem Single Core. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass das Laufzeitsystem eine Queue von allen Threads hat, die gegenwärtig blockiert sind. Und das heißt, die auf als Eintreten eines Events warten. Und dass sobald ein Event eintritt oder jemand versucht, ein Event zu synken, dann wird geschaut, ob irgendjemand anders da ist, der als Partner in Frage kommt und sodass ein Handshake stattfindet. Und wenn das nicht ist, dann werden die wieder in diese Liste gemacht und das Ding rechnet woanders weiter. Und wenn natürlich, wir werden gleich hier noch sehen, man kann natürlich leicht Verklemmungen machen. Das heißt, mehrere warten auf einander und nichts passiert. Sowas kann man implementieren und dann passiert halt auch nichts. Ja? Also dann nochmal die Antwort. Tatsächlich, wenn man sich diese Art, wir wissen nicht, wie das OCaml macht, aber da es nur eine Monoprozessor-Implementierung gibt und solange eben irgendeiner rechnen kann, dann da das Rechnen weitergeht, kann man davon ausgehen, dass es nicht mit Busy Waiting implementiert ist. Okay. Dann kommen wir jetzt, schauen wir uns dieses Log an, was wollen wir haben? Also natürlich müssen wir ein neues Log anlegen können. Dann müssen wir ein Acquire machen von einem Log und ein Release von einem Log. Und irgendwie muss das Acquire und das Release zusammenpassen. Und das ist jetzt die Frage, wie macht man das, dass das Acquire zu diesem Release dazu passt? Und eine Möglichkeit, das zu tun, ja, das ist nicht die einzige, aber das ist diejenige, die wir jetzt hier in dieser Implementierung gewählt haben, ist, dass das Acquire irgendwie so ein Token zurückliefert, ein Acknowledge. Ja, also ich sage dem Log, bitte, ich will dich haben. Und wenn ich es kriege, dann kriege ich dieses Token ACK zurück und das ACK benutze ich dann, um das Log wieder freizugeben. Ja, das Release kriegt also als Argument nicht ein Log, sondern so ein ACK. Und wir müssen uns natürlich dann über die Fragen stellen, wie implementieren wir, was ist ein Log und was ist dieses ACK? Was ist dieses Token? Ja? Okay? Ja, also zum Beispiel, ja. Gut, also das heißt, wir stellen uns jetzt wieder vor, dass dieses Log, dieses Neue, was wir hergestellt haben, das muss ja muss ja irgendwie aktiv reagieren, und das muss irgendwie reagieren können auf jeden Thread, der möglicherweise da das acquiren möchte. Und deshalb stellen wir uns da wieder irgendwie vor, dass dahinter wieder so ein Server-Thread steckt und dem müssen wir irgendwie mit dem kommunizieren wir. Ja, ein Thread, der das Log acquiren will, der muss dem irgendwie was schicken und der kriegt dann, wenn er Release macht, muss er das auch irgendwie über diesen Thread abwickeln. Und dann stellen wir uns halt einfach vor, dass dieses Acknowledge, damit fangen wir vielleicht an, dass das eben ein Kanal ist, über den ich sagen kann, okay, bitte, jetzt kannst du es freigeben. Ja? Und das wäre dieses Unit-Element, was man dann über dieses ACK schickt. Und das schickt dann halt derjenige, der nicht der Server setzt, sondern derjenige, der das Log gehabt hat. Okay, und das Log, dann ist dann, würde dann realisiert, oder die, ich stelle mir das so vor, derjenige, der das Log haben möchte, der stellt erstmal das Token selber her und schickt es dem, dem Server-Thread. Und der Server-Thread nimmt es dann entgegen, wenn das Log gegenwärtig frei ist, und wartet dann auf diesem Acknowledge-Ding, dass das wieder freigegeben wird. Also würde über das Log auch solche ACK-Werte geschickt werden, das heißt so ein Unit-Channel. Das heißt, Log wäre ein Channel, über den ein Channel geschickt wird. Und also jetzt sehen wir, was dieses, diese Typen da erklärt habe, habe ich irgendwie schon vorweggenommen, wie ich das ACK eigentlich implementieren will. Wenn ich also das Log akquirieren will, dann stelle ich erstmal diesen Rückkanal selber her und schicke das dem Log. Sende das auf diesem Kanal Log und synchronisiere. Und in dem Moment natürlich, wo das Synchronisieren erfolgreich ist, dann kriege ich dieses ACK zurück und dann weiß ich, ich habe das Log. Dass ich dieses ACK selber hergestellt habe, ist ja eigentlich egal. Aber auf diese Weise brauche ich sozusagen nur eine Kommunikation und nicht erst dem Kanal, dem Log etwas schicken und kriege dann vom Log die Antwort und sage, ja, jetzt hast du es. Nee, das ist einfach so, indem dieses Senden erfolgreich abgeschlossen ist, habe ich das Log. Okay? Und das ist nämlich dieses ACK. Also das ist dann formal sozusagen der Beweis, Brief und Siegel, dass ich jetzt das Log habe, ist dieses ACK, das da zurückgeliefert wird, weil ich komme an diese Stelle ja nur hin, wenn die Synchronisation geklappt hat, also das Senden geklappt hat. Ja? Okay, dann schauen wir uns an, wie dieses Release aussieht. Naja, das Release ist ja jetzt noch, das ist jetzt super einfach. Ich habe ja dieses ACK-Ding und dann schicke ich einfach auf dem ACK einen Wert. Und das auf dem ACK, den einzigen Wert, den ich auf diesem ACK senden kann, ist dieses Unit-Element, Klammer auf, Klammer zu. Und hier, jetzt muss hoffentlich, ist da der Server-Thread, der auf meinem, auf diesem Release-Kanal gelauscht hat, lauscht er da und nimmt dieses, zur Kenntnis, dass ich nun das Log freigebe. Ja? Das heißt, wieder ist die ganze Logik, wenn Sie so wollen, dieses Acquire und Release sind sozusagen nur Send-Operationen im Wesentlichen. Und die eigentliche Logik liegt in dem Server-Thread. Der macht die ganze Arbeit. Der muss die Logik realisieren. Und das schauen wir uns. Und der Server-Thread, wann wird der wieder angelegt? Naja, in dem Moment, wo ich das Log allokiere. Die Funktion New Log aufrufe. In dem Moment realisiere ich auch den Server-Thread und starte ihn. Damit der dann immer an dem Kanal, der zu dem Log gehört, auch lauschen kann. Und reagieren kann. Ja? Also diese Operation New Log, die fängt deshalb diese Operation New Log, die erzeugt also diesen neuen Kanal, der das Log darstellt, implementiert irgendwie so diesen Server, startet ihn und liefert dann dieses Log zurück. Und das Einzige, was wir uns jetzt wieder, das ist genau wie eben, das Einzige, was wir uns jetzt anschauen müssen, ist, wie ist dieser Server implementiert. Und hier habe ich ihn so implementiert, dass er zwischen zwei Zuständen hin und her schaltet. Der eine Zustand ist, das Log ist frei und ich warte auf jemanden, der es acquiren will. Ja, das wird realisiert durch die Funktion Acquire Server oder ACK Server. Und dann, wenn jemand das acquired hat, dann werde ich keine Acquire-Dinger zulassen, sondern werde ich jetzt erstmal mich nur auf das Release konzentrieren. Und erst wenn das Release stattgefunden hat, dann gehe ich wieder in diesen Acquire-Zustand. Das heißt, ich habe jetzt eine zweite Funktion, das ist die REL-Server-Funktion, die zuständig ist für das Warten auf das Release oder das Reagieren auf das Release-Event. Ja? Okay, dann schauen wir uns an, was dieser Acquire-Server macht. diese Funktion, das ist die, die am Anfang gestartet wird. Die horcht auf dem Kanal Log, ob jemand so ein Ack-Element, ob jemand das Log haben will. Wenn jemand das Log haben will, schickt er ja so ein Ack-Element. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand also dieses Ack-Element schickt, dann wird hier mein Sync Receive Log wird erfolgreich sich beenden und dieses Ack-Element zurückliefern. Ja? Und dieses Ack-Element übergebe ich dann dem RHEL-Server und rufe den auf. Okay? Das ist alles. Damit habe ich jetzt, und indem ich den RHEL-Server aufrufe, gibt es in dem Moment keinen ACK-Server-Aufruf und deshalb, wenn die weitere Threads so ein ACK-Element auf dem Kanal schicken, ist niemand da, der horcht, das heißt, die müssen warten. So, was macht jetzt diese Funktion RHEL-Server? Die hat als Argument so einen Kanal, und zwar so einen Kanal, über den das Release stattfindet. Das heißt, diese RHEL-Server-Funktion macht nichts anderes, als zu lauschen an ihrem Argument ACK, ob da jemand ein Release macht. Und wenn da jemand ein Release macht, dann wird dieses Receive ACK, dieses Ereignis tritt ein, das heißt dieses Sync, wenn ich das Sync drauf mache, dann tritt dieses Ereignis ein. Ich kriege dann so einen den Wert, den ich da kriege, der ist egal, aber das hat stattgefunden, ich weiß, das Release hat stattgefunden und damit ist das Log wieder frei und das ist dadurch kenntlich, dass ich jetzt wieder die Funktion ACK-Server aufrufe und damit wieder bereit bin, die auf Acquire-Requests zu antworten. Kann man das sehen? Also hier, dieser sozusagen logisch gesehen, hat dieser Server also zwei Zustände. In dem einen ist er bereit, das Log ist frei, das Log herzugeben. Und in dem anderen ist er bereit, auf die Freigabe zu warten. Und zwischen denen wechselt er hin und her. Und in dem einen Fall, dieses Hin- und Herwechseln wird erreicht, indem ich für jeden von diesen Zuständen eine eigene Funktion habe. Und die eine Funktion ruft die andere auf und die andere die eine. Okay. Und wir sehen hier wieder, wir sind ja jetzt mittlerweile erfahrene OCaml-Programmierer. Wir sehen, die Funktionen sind wechselseitig, rufen sich wechselseitig auf, aber alle rekursiven Aufrufe sind letzte Aufrufe, das heißt, erfolgen im selben Kellerrahmen und deswegen findet hier keine Platzverschwendung statt und der Platz akkumuliert sich nicht und das ganze Ding ist funktionsfähig in dem Sinne, dass wir keinen Stack Overflow kriegen. Ja? Normal, das ist ganz entscheidend. Wenn immer wir solche Server-Threads aufsetzen, dann sollten wir darauf achten, dass die immer in dieser Weise endrekursiv sind. Okay? Gibt's eine Frage? Und dann jetzt können wir uns hier unten habe ich dann ein kleines Beispiel. Wir können also jetzt uns so zwei Logs herstellen, New Log, L2 gleich New York, zwei Logs. Und dann können wir zwei Threads machen. Oder einen Thread hernehmen. Der nimmt als Argument ein Paar von Logs. Und dann tun die immer das erste acquiren, dann ein bisschen warten und dann das zweite acquiren. Und dann geben sie die in umgekehrter Reihenfolge wieder frei. Ja, und Sie sehen hier, jedes Acquire auf einen Log liefert so ein Acknowledge-Element zurück und das Release nimmt dann dieses Acknowledge-Element und gibt es dann frei. Okay, und jetzt, das ist also für ein Paar L1, L2, würde diese Funktion TH diese Funktion ausführen und dabei vielleicht noch irgendwas drucken, zum Beispiel am Ende, wenn das alles erfolgreich gewesen ist, dass man die eigene Thread-ID drucken und sagen, dass es beendet ist, ja, damit man was sieht. Und dann, wenn wir diese Funktion, das ist jetzt hier eine Funktion, ja, das ist kein Thread, das ist eine Funktion. Wenn wir einen Thread haben wollen, dann müssen wir hier das Erzeugen. Ja, mit diesem Create. Und Sie sehen, ich erzeuge hier zwei Threads. Der eine Thread heißt T1 und der andere heißt T2. Und der eine nimmt erst das Log L1 und dann das Log L2. Und der andere nimmt erst das Log L2 und dann das Log L1. Okay? Und das Ergebnis in diesem Fall, ach so, und dann hier am Ende, Main, damit nicht Main sich zuerst mal beendet und dann das Programm zu Ende ist, wartet Main auf die Beendigung von dem ersten Thread. Ja? Und was passiert? Sie haben es schon erraten. Nix. Oder beziehungsweise schon was. Nämlich, dass die ganze Sache, dass sie starten das und dann passiert nix. Und sie kriegen keine Ausgabe, keiner der Threads beendet sich. Und warum? Das liegt natürlich daran hier, wegen diesem Delay. Das heißt, die beiden Threads werden gestartet. Der Delay ist lang genug. Das heißt, der erste wird seinen ersten, jeder von den beiden Threads wird sein erstes Log akquirieren. Das heißt, der eine hat das L1 und der andere hat das L2. Und dann will der L1 hat, auch noch das L2 haben. Und der das L2 hat, will auch noch das L1 haben, kriegt er aber nicht, weil da das jemand anders hat. Und dann sind sie beide blockiert. Und das nennt man im Volksmund Deadlock. Ja? Nochmal was?
Was passiert, wenn
das Release zweimal auf das gleiche ACK angesetzt wird? Wenn das Release zweimal auf das gleiche ACK angesetzt wird, ist eine gute Frage. Sozusagen, Sie wollen das irregulär die Funktion benutzen, dann ist die Frage, was der Server da macht. Aber der Server benutzt das ACK ja nur einmal und dann nachher benutzt es nicht mehr. Ja, also insofern wird das zweite blockieren und nicht terminieren. Also man könnte sich auch vorstellen, so ein Ding, dass das zweite irgendwie keinen Effekt hat, stimmt aber nicht. Hier in diesem Fall ist es so, ob das die gewünschte Funktionalität ist, darüber können wir noch diskutieren, aber hier, diese Implementierung hat die Eigenschaft, dass wenn ich das Release zweimal mache, dass ich dann leider beim zweiten Mal alt aussehe. Schaue ich mal, ob noch jemand irgendwie eine ähnliche Frage gestellt hat. Also das ist sind Kanäle letztendlich sowas wie Pipes, die wir in GBS, also so ein bisschen ähnlich ist das, sind sie schon, aber man kann sie halt in beide Richtungen verwenden. Und sie sind vor allen Dingen synchron. Und ich glaube, Pipes sind nicht synchron. Ja, wir werden auch feststellen, wir werden dann auch sehen, wie man asynchrone Kommunikation mit Hilfe von unseren Kanälen hier implementieren kann. Weitere Fragen? Okay, dann, ich meine, wir sind jetzt mutig. Wir haben gesehen, dass das mit diesen Logs kriegen wir schon hin. Aber es gibt ja noch mehr Sachen als Logs. Es gibt ja auch Semaphore zum Beispiel. Semaphore sind ebenfalls ein beliebtes Ding. Manchmal nennen die Leute sogar Logs Semaphore oder so. Findet eine gewisse Verwirrung statt. Oder ein Semaphore mit nur zwei Werten, 0 und 1, ist dann ein Log oder so. Gut, das kann man... Hier ist es für uns einfach so ein Ding, das kann ich hochzählen und das blockiert nicht und dann kann ich es runterzählen und wenn ich dann, kann ich nur so weit runterzählen, bis ich bei Null bin und dann muss ich warten, bis jemand anders wieder hochgezählt hat. Die Vorstellung ist, ich initialisiere einen Semaphore mit 1000 und das heißt, ich habe Ressourcen, 1000 Dinge von irgendeiner Sorte und dann, indem ich sie runterzähle, konsumiere ich die oder ich borge mir die aus und das mache ich halt, bis mein Anfangsreservoir erschöpft ist und ich also von den 1000 bei 0 bin. Und dann kann niemand mehr eine Ressource haben. Und dann erst wieder, wenn jemand das geborgte Ressourcen zurückgibt, also wieder ein abmacht auf den Semaphore, dann ist wieder was da und jemand, dann können andere Anforderungen erfüllt werden. Ich glaube, eines von den beliebten Anwendungen von solchen Semaphoren ist sowas wie, Und jetzt, wieso, was hat das mit Logs zu tun? Naja, wenn ich ein 0-1-Semaphor habe, dann habe ich ein Ding und dann ist der Log frei und dann kann ich den nehmen, mache ich einen Down, es gibt nichts mehr. Und jeder weitere, der auch eins haben möchte, ist halt da Pech gehabt. Und dann mache ich wieder gewissermaßen ein Up und gebe meinen Log, gebe das Log zurück, indem ich den Zähler um eins erhöhe. Den Semaphor inkrementiere. Ja? Insofern kann man mit Semaphoren die Funktionalität von Logs hervorrufen, wenn man die Semaphore diszipliniert verwendet. Wenn man natürlich sozusagen 20 Mal dann das Unlock machen würde auf dem Semaphor, könnte man den Zählerstand auf 20 bringen und dann wäre es natürlich blöd, weil dann ist es nicht Mutual Exclusion, sondern dann können nachher 20 Leute in ihren kritischen Bereich eintreten. Ja, also deswegen sind Semaphore, wenn die immer nur den Wert 0,1 haben und diszipliniert benutzt werden, dann können die Logs implementieren, aber wenn man die undiszipliniert verwendet, dann machen die irgendwas. Ja? Und das Verhältnis von Semaphoren zu Logs und dann gibt es auch eines, was man mit diesen Semaphoren macht, sind diese Bounded Buffers. Ich habe also zum Beispiel irgendeinen fixen Speicherbereich, da passen 1000 Sachen rein. Und dann kann ich halt eben sagen, der Semaphor zählt mir, wie viele freie Zellen da drin sind. Und dann kann ich halt so lange reinschreiben, wie der Semaphor mir das erlaubt. Und wenn eben, wenn der Semaphor sagt, tut mir leid, der Puffer ist voll, dann muss ich halt warten. Bis jemand, ein Konsument daherkommt und etwas von den gepufferten Daten konsumiert hat. Ja, das wären so Anwendungen von einem Semaphor. Möglicherweise haben Sie das auch in Info 1 gesehen und möglicherweise auch bei dieser Grundlagenbetriebssysteme, denn Semaphore und Logs sind ja irgendwie auch solche Dinge, die dort tendenziell von Interesse sind. Wo kamen Semaphore in Betriebssysteme vor? Gut. Und in Info 1 auch? Ich denke, man kann das mehrmals sehen. Weil das eine ist dann halt zum Beispiel die Java-Variante und das andere ist die C++-Variante und jedes Mal verwirrt es einen aufs Neue. Okay, also hier sehen Sie es jetzt gerade auch nochmal, aber eben implementiert mit unseren Kanälen. Und das heißt, was für Operationen haben wir? Wieder, wir brauchen einen Typ dafür. Wir müssen in der Lage sein, einen neuen Semaphor anzulegen. Der kriegt ein Int und dann ist der Semaphor als Argument und liefert einen Semaphor zurück. Und wir haben einen Up und einen Down. Okay. Und hier in diesem Falle, wie werden wir das wieder machen? Also wir sind in unserem Einfallsreichtum, sagen wir mal, gelinde gesagt, eingeschränkt. Ja, uns fallen immer nur die gleichen Sachen ein. Und wenn wir sowas sehen, mehrere Threads greifen drauf zu, das muss immer reagieren. Das Einzige, was uns einfällt, wieder ist, einen Server-Thread aufzusetzen, der den Semaphor realisiert. Und die Kommunikation mit dem Semaphor erfolgt über einen Kanal. Ja, das wäre sozusagen unsere Vorstellung. Und hier, und die Daten dieser Semaphor-Thread, der Server-Thread, der muss im Zweifelsfalle Daten verwalten. Und die Frage ist, welche Daten muss unser Semaphor-Server-Thread verwalten? Und dann ist das eine, was uns sofort klar ist, der Semaphor ist ja ein Zähler. Also muss dieser Server-Thread den Zählerstand kennen. Das heißt, der verwaltet den. Das ist das eine. Das heißt, die Anzahl der noch zur Verfügung stehenden Ressourcen, die sollte der Server-Thread kennen. Und jetzt ist natürlich, kann sein, dass diese ganzen sind weg. Ja, alles ist konsumiert. Und dann kommt ein weiterer Thread daher und möchte auch was, kriegt aber nichts, ist nichts da. Und dann müssen wir diesen irgendwie auch, müssen wir die in dem Falle, wo alle Ressourcen erschöpft sind, brauchen wir eine Schlange der wartenden Threads. Ja? Die kann natürlich leer sein oder voll sein. Und deswegen gibt es hier, wird der Server-Thread, sehen wir hier, so ein paar verwalten. Erste Komponente eine Zahl und zweite Komponente eine Schlange. Okay, so und jetzt ist die Frage, Was schicken wir? Und der Semaphor selbst, der wird irgendein Kanal. Ist natürlich die Frage, welche Daten schicken wir auf diesem Kanal? Und hier, jetzt habe ich hier in diesem blauen Bereich, sehen Sie, das ist eine Unit Channel Option. Also entweder ist das so ein None-Element oder ein Sum-Element und unter diesem Sum steht der Name eines Kanals. Und was will ich damit, für was benutze ich das None und für was benutze ich das Sum? Und dann stelle ich mir vor, wenn ich ein Up mache, dann sollte das immer erfolgreich sein. Ich brauche keine Rückantwort. Ich sage einfach dem Semaphor, erhöhe deinen Zähler und dann ist alles gut. Ja? Das heißt, in dem Fall brauche ich nur irgendwie so eine Art, irgendwie so ein Blub schicken und dann nehme ich dieses None-Element. Von diesem. Ich hätte auch anstelle von None und Sum hätte ich irgendwie zwei andere Konstruktornamen verwenden können, aber da war ich dann erschöpft und habe gedacht, dann nehme ich doch den eingebauten Datentyp Option. Ja? Also das None, das verwende ich, wenn ich das den Semaphor erhöhen möchte. Das heißt für die Up-Operation. Und das ist dann, sehen Sie hier in dieser Zeile, die Funktion Up für den Semaphor sendet einfach None. Okay? Und jetzt bleibt nur noch die Frage, was mache ich, wenn ich Down mache? Und dann ist die Idee, ich benutze wieder so ein Acknowledge-Token, das ich dann schicke. Und in dem Falle, dieses Acknowledge sagt mir, die Idee ist, ich horche an dem Acknowledge und das sagt mir, wenn das Horchen erfolgreich ist, dann ist eine Ressource da und ich darf weitermachen. Und wenn das solange das Acknowledge noch nicht da ist, darf ich nicht weitermachen. Ja? Und deswegen brauche ich in diesem Down-Fall, weil ich da möglicherweise blockiert bin, eben dieses Acknowledge-Token. Okay, und dieses Acknowledge-Token ist jetzt einfach realisiert mit Hilfe von so diesem Rückkanal, den New, den ich hier herstelle, und dann mit Hilfe des Kanals SEMA an den Server-Thread des Semaphors schicke. Ja, und wenn ich dann über dieses Acknowledge die Freigabe erhalte, dann war mein Warten am Semaphor erfolgreich und ich mache weiter. Okay? So, jetzt ist das Up und Down war jetzt wieder ganz einfach und wieder die ganze Logik, wenn Sie so wollen, ist serverseitig. Und das heißt, wir müssen uns fragen, und der Server wird aufgesetzt in dem Moment, wo ich einen neuen Semaphor initialisiere. Also wenn ich hier einen neuen Semaphor anlege, also dieses New anwende, habe ich dieses N, das ist der Anfangsstand des Semaphors. Ich lege also diesen neuen Kanal an, über dem dann die Kommunikation mit dem Semaphor laufen soll. Ich realisiere hier ist der Code für den Server-Thread und dann starte ich den Server-Thread und liefere den Kanal zurück und erlaube dann anderen, ich hoffe irgendwie ist mein Akku noch da? Ja. Wäre schlecht, wenn plötzlich dann die Akustik weg ist. Okay, und dann habe ich den Server-Thread gestartet und dann liefere ich diesen Kanal SEMA zurück und damit kann die Welt mit dem Server kommunizieren. Okay, jetzt das Geheimnis, was noch zu lüften ist, was macht der Server-Thread? Und wir hatten uns schon gesagt, wir hatten uns, ich hatte irgendwie angedeutet, dass der Server-Thread zwei Daten verwalten muss. Das eine ist einen Zähler, das ist die erste Komponente, und das zweite ist eine Queue. Eine Queue derjenigen Threads, die noch nicht loslaufen durften. Und jetzt ist natürlich blöd, wie sollen wir dieses Netz irgendwie in so einer Schlange verwalten und dann benachrichtigen und weiterlaufen lassen? Dann machen wir, da sind wir doch sehr froh über dieses Act-Ding. Jeder, der einen Request macht, der dieses Down macht, hat mir ja ein Act-Token geschickt. Und alle diejenigen, die dann nicht weiterlaufen durften, deren Act ist noch nicht verwendet worden. Und die stecke ich in diese Queue rein. Okay? Also nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt hier zurück. In dem Moment, wenn ich hier ein Down mache, stellt der Thread, der weitermachen möchte, der stellt dieses Act her und schickt dem Server-Thread das auf dem Kanal SEMA. Und wenn jetzt der Server-Thread leider irgendwie keine Ressourcen mehr übrig hat, dann nimmt er dieses Act-Ding und gibt das erstmal in seine Queue rein. Und auf diese Weise wird dieser Down-Thread warten müssen. Ja, weil der wartet ja darauf, dass er auf diesem Act ein Receive-Event haben kann. Und wenn da nichts gesendet wird auf diesem Act, dann wartet er da. Ja, das heißt, nochmal, der Server-Thread steckt Acts, die noch nicht bearbeitet sind, in diese Queue. Okay? Das ist die Philosophie. Und jetzt schauen wir uns noch ganz, ganz genau an, was er also macht. Dieser Server-Thread, der horcht auf SEMA. Und wenn da was kommt, dann schaut er sich an, was er gekriegt hat. Wenn er einen None gekriegt hat, dann heißt es, jemand will den Zähler erhöhen. Ja? Dann will er tendenziell gesehen, wenn kein anderer Thread wartet, wird deshalb der Server-Thread den Zähler erhöhen. Es könnte aber sein, dass in der Queue ein Thread wartet. Ja? Das heißt, er fragt sich erstmal, was liefert dieses DQ mir? Und wenn das mir eben, dieses DQ hatten wir implementiert, das DQ lieferte dann ein optionales Element und die neue Queue. Also wenn das DQ sagt, okay, die Queue ist leer, dann erhöhe ich den Zählerstand und rufe mich einfach selbst wieder auf. Das ist dieses hier. Die Alternative ist, jetzt mache ich mal hier wieder diese ganzen Dinger hier weg, diesen Fall hier hatten wir jetzt gerade erledigt. Die Alternative ist, dass in der Queue die Queue nicht leer ist. Dann kriege ich ein erstes Element in der Queue, das ist so hier mit diesem SAM. Und dieses ACK ist sozusagen das Token, das mir jemand geschickt hat und der jetzt darauf wartet, dass ich auf diesem ACK was sende. Ja? Und da ich jetzt eine Ressource zur Verfügung habe, kann ich jetzt diesem ACK was senden und sage da dem, signalisiere damit diesem wartenden Thread, bitte mach weiter. Ja? Und dann ändert sich mein Zählerstand nicht und die Queue ist die Queue. Und ich rufe Surf wieder neu auf und die Sache geht weiter. Okay? Kann man diesen Fall verstehen? Jetzt die andere Situation ist, das ist die Geschichte, wo jemand eine Freigabe gemacht hat mit diesem, also ein Up, das war, wenn ich da einen None lese. Jetzt der zweite Fall, den wir jetzt sozusagen uns noch anschauen müssen, ist derjenige, wo hier nicht dieses None, sondern ein SumUck auf dem SEMA mir geschickt wird. Das heißt, jemand, ein anderer Thread, schickt mir aktuell, möchte eine Ressource haben. Und er möchte benachrichtigt werden über dieses ACK, ob er das auch kriegt. Und dann muss der Server-Thread also jetzt nachschauen, okay, ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie eine Ressource habe, ist also n größer als 0. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich, okay, du kriegst deine Freigabe. Hier, ich sende auf dem ACK dieses Unit-Element und mal die Anzahl der Ressourcen, die ich selber noch zur Verfügung habe, reduziert sich um 1. Deswegen ruft sich Surf erneut auf mit n-1 und Q. Okay, das ist der positive Fall. Der negative Fall ist, dass dieses n gleich 0 ist oder kleiner als 0 ist. Und dann habe ich Pech gehabt, dann muss halt derjenige, der dieses Knowledge haben möchte, der wird halt einfach in die Schlange gestopft und muss warten. Okay, und wenn wir jetzt, das war die Geschichte mit dem, was der Server-Thread macht, und Sie sehen jetzt hier an der Stelle, wo ich diesen Server-Thread starte, muss ich dem hier Anfangswerte mitgeben, und die Anfangswerte, die ich ihm mitgebe, ist dieses N hier und eine leere Q. Okay, gibt es hier eine Frage? Also, man muss ein bisschen hacken mit diesem Server-Thread, um die Logik da richtig hinzukriegen. Aber Sie sehen, das passt ja alles auf eine Folie drauf. Und alles, was auf eine Folie drauf passt, das ist jetzt nicht viel. Ja? Und Sie sehen vor allen Dingen dieses Up und Down, diese Hauptoperationen des Semaphors, die sind super billig. Ja? Die heißen ja einfach nur, ich schicke einen Request an den Server. Und das ist es. Ja? Und der Server muss natürlich dann die ganze Arbeit machen. Okay? Und damit haben wir schon sozusagen dieses. Und jetzt gibt es, in manchen Situationen ist es so, dass allerdings mehrere Geschichten gleichzeitig passieren können. Hier war das immer so, es gibt wir haben einen Kanal und ich weiß, entweder als Thread, da kommt entweder jemand schickt was da drauf oder niemand schickt was. Aber es ist sozusagen nicht so, dass ich zwei Kanäle habe und es kann aus dem einen Kanal kann was kommen und aus dem anderen Kanal kann was kommen. Ja? Und ich weiß nicht aus welchem. In manchen Anwendungen kann das allerdings durchaus vorkommen, dass ein Thread mehrere Kanäle zu überwachen hat und man weiß nicht, wo zuerst was kommt. Ja? Und wie kann man das verwalten? Also wir wollen uns hier mal ein einfaches Beispiel dazu anschauen. Ob das jetzt so ein super tolles Beispiel ist, weiß ich nicht, aber da kann man das jedenfalls ein bisschen anschauen. Nehmen wir an, wir haben hier zwei Kanäle, in der Argumente kommen. Und dann gibt es diesen einen Thread, der immer diese Werte, die da kommen, addiert und dann das Ergebnis auf einem Ergebnis-Channel wieder rausschickt. Also das ist jetzt eine nicht so unübliche Situation, dass halt irgendwelche Produzenten erzeugen halt das eine Argument und das andere Argument. Ich muss die kombinieren. Addition ist jetzt ja vielleicht eine super langweilige Kombination, aber einfach zu implementieren hier auf dem Beispiel. Und dann schicke ich das Ergebnis wieder raus. Also so völlig ungewöhnlich ist diese Situation nicht. Und die Frage ist, dieser Thread, der die Addition vornimmt, hat auf zwei Kanälen zu lauschen. Ja, also wir könnten Folgendes machen. Ich habe, damit das Ganze leichter hinzuschreiben ist, habe ich mir hier spendiere ich mir diese Hilfsfunktion forever. Forever kriegt eine Funktion f und einen Anfangswert und dann macht es das Folgende. Das ist dann wird ein Thread erzeugt, die Funktion dieser Thread ausführt, ist dieses Loop mit diesem Wert init. Und dieses Loop wendet das F immer wieder auf das Argument an und ruft sich dann selber auf. Ja? Also dieses forever F init erzeugt einen Thread, der das F immer wieder anwendet auf sein Argument. Okay? Und dann habe ich jetzt diesen Forever-Ding. Und jetzt, wenn ich die Addition mache mit diesen drei Kanälen, dann könnte ich das so machen. Ich mache ihr Forever, also ich erzeuge einen neuen Thread, der immer wieder das Folgende macht. Immer wieder macht er das Folgende. Wie ist das mit diesen doofen Farben hier? Nur diese, er macht das Folgende, er horcht auf dem einen Kanal, er horcht auf dem anderen Kanal und dann schickt er die ganze Sache über den Ausgabekanal. in der Hoffnung, da ist jemand, um den Wert entgegenzunehmen. Ja? Und das wäre die Funktion, die hier immer wieder aufgerufen wird. Die Funktion selber braucht dann kein, hat so ein Dummy-Argument. Und dieses Dummy-Argument wird hier geliefert. Ja, der Init ist also dieses Unit-Element. Okay, und jetzt ist das Problem hier, dass ich so ein bisschen, gut, diese Addition braucht beide Werte, die kann auf beide warten und letztendlich müssen beide da sein. Aber es könnte trotzdem so der Fall sein, dass die auf dem zweiten Kanal schon früher der Wert da ist. Auf dem IN2. Aber das IN2 wird erst bedacht, wenn das IN2 das IN1 seinen Wert zur Verfügung gestellt hat. Ja? Also irgendwie ist es blöd. Hier ist hart kodiert, dass ich zuerst den Wert von IN1 entgegennehme und dann den Wert von IN2 und nicht denjenigen, der zuerst kommt. Ja? Eigentlich wäre es doch schöner, wenn ich zuerst den nehme, der zuerst kommt und dann mit dem schon mal was mache und dann kommt ein weiterer Wert und dann mache ich mit dem was. Also ich nehme die dann, wenn sie kommen und nicht dann, wenn mein Programm das sagt. Wäre eigentlich schöner. Das heißt, wie könnte man das machen? Und hier ist die Art und Weise, wie man das machen könnte. Da kommt dieses Select ins Spiel. Und das ist also jetzt, hier sehen die, was macht dieses Select? Und was das Select kriegt, wie Sie sehen, hier eine Liste von Dingen, die uns zuerst einmal syntaktisch verwirren, möglicherweise, die wir uns deshalb so Stück für Stück anschauen müssen. Okay, also, das Innerste, was wir hier sehen, ist ein Receive. Und zwar sind hier zwei Sachen aufgeführt. In dieser Liste sind zwei Dinge. In jeder von diesen Dingen steht erstmal ein Receive. Und Sie erinnern sich, Receive in 1 erzeugt ein Event. Und wir müssen ein Sync drauf machen, dann tritt dieses Event ein. Ich habe hier also sozusagen eine Liste von Events. Aber diese Events sind nicht alleine, sondern für diese Events treten als Argument auf für eine Funktion wrap. Und was heißt wrap? Das heißt einwickeln. Und das heißt, die Events werden eingewickelt. Und das heißt, die werden für die gibt es hier eine weitere Funktion. Das heißt, das zweite Argument von dem Wrap ist eine Funktion. Und die Funktion sagt, was mit dem Wert gemacht werden soll, angenommen, das Event träte ein. Ja, also angenommen, in 1 liefert einen Wert, sagen wir A, dann sagt die gelbe Funktion, was ich mit diesem Wert A machen soll. Und unten das andere Wrap sagt dann halt, angenommen, über das in 2 kommt ein Wert daher, sagen wir B, und dann ist diese Funktion hier, teilt uns mit, was passieren soll, mit diesem Wert B passieren soll. Aber das Event ist noch gar nicht eingetreten. Dadurch liefert das Wrap, können Sie sich sozusagen vorstellen, als eine Funktion, die ein Event nimmt und ein Event liefert. Ja, die liefert nämlich das unter der Annahme, dass da in diesem IN2 was kommt, dann wird die Funktion aufgerufen und liefert einen Wert zurück. Also insgesamt ist das damit hat dieses Wrap deshalb diese Funktionalität. Es nimmt ein Event, es nimmt eine Funktion und liefert ein Event zurück. Und Sie beachten Sie bitte, das ist eine polymorphe Funktion, das nimmt also irgendwelche Sachen vom Typ Strich A und liefert irgendwelche Sachen vom Typ Strich B. Und wenn das ein Strich A-Event kriegt, dann liefert das ein Strich B-Event zurück. Okay? So, und was jetzt habe ich also, wenn wir uns das jetzt anschauen, ist also dieses hier, So, das will ich ja haben. Ist das hier ein neues Event? Und das hier ist ein anderes Event. Und es ist nicht klar, welches von den beiden Events zuerst eintritt. Das hängt ja damit zusammen, wer zuerst auf diesem In, ob auf dem In 1 oder dem In 2 früher was kommt. Und dann gibt es um und rum dieses Select. Und das Select ist so etwas Ähnliches wie ein Sync. Aber es kriegt als Argument nicht ein Event, sondern eine Liste von Events. Und es synchronisiert mit dem ersten Event von der Liste, das eintritt. Okay? Ja, das heißt hier dieses Select, hier steht es, das nimmt eine Liste von Events, die sollten natürlich alle den gleichen Typ haben, sonst kann man da keine Liste machen, und nimmt dann, lässt eines davon eintreten. Und natürlich in irgendeinem theoretischen Sinne ist es nicht deterministische Auswahl, aber in einem praktischen Sinne ist es tatsächlich dasjenige Event, was zuerst stattfindet. Und jetzt ist es natürlich so, dass die... Jetzt könnte man sagen, okay, dieses Sync, das mache ich erst später. Und deshalb kann man sich dieses Select vorstellen als ein Choose, gefolgt von einem Sync. Dass ich also erst irgendwie nicht deterministisch diese Eventlist choose, da ist also auch noch kein Event eingetreten und ich habe sozusagen nur ein Ding, was selbst wieder ein Event ist. Und dann kann ich drauf ein Sync machen und dann tritt eines der Events aus dieser Liste ein. Ja, oder, ja, deswegen könnten wir uns vorstellen, dass dieses Select gerade so die Komposition von Sync und Choose ist. Und, ja, jetzt, wenn wir uns also jetzt hier nochmal anschauen, dieses Ding hier, die Funktion, die hier forever von diesem forever ausgeführt wird, macht deshalb das Folgende. Es wählt aus, lässt eines der Events eintreten, die jetzt in dieser Liste hier des Select-Arguments aufgezählt sind. Und nehmen wir an, das erste von diesen Events, das wäre das erste, das heißt dieses hier. Das heißt, dass über in 1 kommt ein Wert an, dann wird dieser mit diesem Wrap dieser zweiten Funktion hier zugeführt. Das heißt, es wird ein Receive, was macht die Funktion? Naja, die ruft ein Receive für den zweiten Kanal auf, in diesem Fall, nimmt den Wert entgegen mit Hilfe des Sync und liefert dann das entsprechende Paar A, B zurück. Und wir sehen jetzt hier auch, was die andere Funktion Wrap macht, die ich um dieses Event hier um das Receive in 2 drumherum wickel, die hat ja dann den Wert aus dem zweiten Argument, die versucht dann aus dem ersten Kanal einen Wert herauszusaugen und liefert dann dieses Paar von diesem zweiten von diesem Wert hier zusammen mit dem B zurück. Ja, werden dieses Paar zurückgeliefert. Und insgesamt kriege ich dann ein AB, was die beiden nächsten Elemente sind, die in 1, in 2 daherkommen. Und die kann ich dann addieren und auf den Out-Channel schicken. Gibt es eine Frage? So, das war im Prinzip, wenn Sie so wollen, schon das letzte, dieses Wrap und dieses Select und Choose, das waren die letzten neuen Funktionalitäten, die wir in dieser Vorlesung überhaupt kennenlernen. Jetzt schauen wir uns nur noch Beispiele dafür an. Ja, Sie sehen also, die Vorlesung geht bald nächste Woche zu Ende und inhaltlich nähern wir uns auch dem Ende. Okay, das war dieses Choose und Select und jetzt schauen wir uns, können wir uns noch ein bisschen weitere das Einüben dieses Choose und Select, zum Beispiel indem wir sagen, wir wollen eine Funktion machen, die verdoppelt einen Kanal. Ja, die liest also einen Wert aus einem Kanal raus und kopiert ihn auf zwei Kanäle. Ja? Und das ist dann wieder so ein Forever-Ding. Wir erzeugen dieses Copy. Um das zu implementieren, erzeugen wir einen Thread mit Hilfe von diesem Forever, der immer wieder die folgende Funktion anwendet. Es liest ein Element aus diesem In-Kanal. Da gibt es keine Frage. Wir müssen den haben. Nur dann können wir den in die Ausgabe verdoppeln. Und jetzt wissen wir aber nicht, wenn wir den in den Channel Out 1 und in den Channel Out 2 schreiben, wir müssen dann zwei Sendeereignisse eintreten lassen und wir wissen nicht, wir sind abhängig von den Threads auf der anderen Seite, die an diesen Kanälen lauschen und wir wissen nicht, welcher von den Transusiger ist und welcher eben zügiger ist. Und deswegen machen wir das auch mit so einem Select. Wir haben also zwei Sachen. Wir haben hier ein Sende-Event auf dem einen Out-Kanal, ein Sende-Event auf dem anderen Out-Kanal. Und je nachdem, welches von denen zuerst eintritt, werden wir eben erst den einen Fall oder den anderen Fall hier behandeln. Und für den Fall, dass eben das auf dem Out 1 zuerst kommt, dann führen wir nachträglich diese Funktion aus. Ja, dieses Send Out 1x liefert als, ist ja ein Unit-Event. Das heißt, diese Funktion, die hier drumherum gewickelt wird, nimmt deshalb auch ein Unit. Und was macht sie? Naja, sie sendet dann auf dem zweiten Out-Kanal und dasselbe X. Und genauso hier, wenn das der Out auf dem Out 2 das Sende-Event eher eintritt, dann muss ich halt noch auf dem Out 1 hinterher senden. Ja? Und also hier in diesem Falle, wenn Sie sind die bei dem Add, da hatten wir in dieser Liste von dem Select hatten wir nur Receive Events, die dann eingewickelt waren. Hier hatten wir nur Send Events, die eingewickelt werden. Aber wir könnten natürlich auch beide Send und Receive Events in derselben Liste haben, je nachdem, was halt zuerst und würden dann das auswählen, je nachdem, was zuerst eintritt. Und das hier ist ein, ja, um das zu illustrieren, könnten wir uns vorstellen, dass wir eine Zelle, die wir schon implementiert hatten, mit Hilfe eines Kanals, dieses Request-Kanals, könnten wir hier natürlich auch durch ein paar von Kanalen implementieren. Also Sie sollten daran, was sollten die daran lernen, dass man für jede von diesen Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, kann man das so implementieren, aber man könnte es auch anders implementieren. Also wir hätten jetzt hier eine andere Implementierung von den Zellen. Der eine Kanal dient dazu, Sachen reinzuschreiben und der andere dient dazu, Werte zu erhalten. Ja? Und in beiden, das sind beide Kanäle, müssen Werte vom Typ Strich A haben. Die eine werden halt von dem Server geschrieben, das ist derjenige, wo man den Wert kriegt, wo man lauschen muss, und derjenige und auf dem anderen schreibt der Client, derjenige, der nämlich den Wert reinschreiben möchte. Und deswegen gibt es dann hier dann dieses wieder, das Get und Put wird dadurch natürlich ganz einfach. Get Channel, da versuche ich einfach den Wert aus diesem Get Channel herauszulesen. Und Put, wenn ich einen Wert reinschreiben will, dann versuche ich auf dem Put-Channel diesen Wert zu schreiben. Okay, super einfach. Wieder ist das Hauptproblem, was macht der Server? Und der Server wird wieder ganz genauso wie bisher immer, wenn wir die neue Zelle anlegen, müssen wir auch diesen Server Thread aufsetzen. Also wenn wir die neue Zelle anlegen, dann werden wir insbesondere also so ein Get und so ein Put-Channel uns basteln und dann unseren Server-Thread implementieren, starten und dann das Paar von Channels zurückliefern. Was macht jetzt dieser Server? Der Server muss jetzt natürlich, okay, der ist jetzt ein bisschen mehr gefordert, der hat nicht einen Channel, wo die Requests der Reihe nach kommen, sondern er muss auf zwei Channel gleichzeitig hören und er weiß nicht, wo zuerst was kommt oder ob überhaupt was kommt. Und die Sachen, die möglich sind, ist entweder macht jemand einen Putt. Okay, was soll man dann tun? Wenn jemand einen Putt macht, dann kriegt man dieses Putt-Event ist ja dann der Wert, der neue Wert. Und was ist jetzt die Funktion, die ich drumherum rappe? Naja, einfach die Funktion Surf. Ja, weil die nimmt dann einfach diesen neuen Wert als Argument und das ist die Art und Weise, wie der Server den Inhalt der Zelle verwaltet. Also dieses Put ist einfach, aber es könnte auch sein, dass jemand anders gleichzeitig den Wert abfragen möchte. Das heißt, der Server-Thread muss gleichzeitig auch damit rechnen, dass jemand auf dem Get-Channel irgendwie den Wert haben möchte. Und in diesem Falle, wenn er auf dem Get-Channel lauscht, jemand anders macht also einen Receive auf diesem Get-Channel und ja, welchen Wert soll er denn dann kriegen? Naja, wenn er den haben möchte, dann kriegt er halt den gegenwärtigen Wert X. Ja? Und was Sie hieran auch sehen, dieses Select hier wählt eines der beiden Ereignisse aus. Und danach ist das Argument, ist die ganze Queue weg. Die ganze Liste, das ganze Select-Argument ist sozusagen weg. Und sozusagen der nächste Serveraufruf hat dann wieder eine frische Liste. Und wenn der dann zum Beispiel einen neuen Wert Y hat, dann wird er halt auch dann auf die nächste Anfrage bei dem Get-Channel eben dann den neuen Wert Y schicken. Okay? Kann man das verstehen? Und Sie können sich jetzt, also das ist die Frage, eine Frage des Geschmacks, ob Sie diese eine Implementierung für schöner finden oder diese Implementierung für schöner finden. Diese Request-Dings da mit dem Request-Kanal, da hat man ein besseres Gefühl, wie sozusagen nacheinander die Anfragen an die Zelle daherkommen und nacheinander von dem Server beantwortet werden. Während hier kommen die Anfragen unabhängig und das wird eben über die Bedienung der Events dann sequenzialisiert erst im Server. Okay. Und das ist vielleicht noch ein Bild, was Sie sich an dieser Stelle einprägen sollten. Also wir sehen plötzlich, dass Events nicht, ursprünglich war unsere Idee oder unsere Vorstellung, ein Event ist etwas, jemand sendet und das ist noch nicht zu Ende, weil es fehlt jemand, der das Receive gleichzeitig macht. Das sind, wenn Sie so wollen, diese elementaren Events. Aber dann haben wir jetzt kennengelernt, dass es weitere Möglichkeiten gibt, Events herzustellen. Das heißt, wir können Events einwickeln mit so diesem Wrap. Ja, das heißt, ohne dass das Event eingetreten ist. Einfach sozusagen, Sie haben ein Event, noch kein Sync, und dann können Sie so ein Wrap machen, und dann können Sie sozusagen jetzt schon festlegen, bevor das Event eingetreten ist, was Sie dann mit dem Event machen wollen. Und das können Sie eben für mehrere solche Ereignisse tun. Die Funktion, die Sie da drumherum rappen, wird aber erst aufgerufen, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt und nicht, wenn Sie das Event konstruieren. Das Rap macht also sozusagen zuerst einmal noch gar nichts. Ja? Und dann haben Sie jetzt solche möglicherweise eingewickelten und gut verpackten Elementarereignisse. Und die können Sie dann hier, dieses Plus soll dann andeuten, Sie können mehrere von diesen Dingern dann mit Hilfe von so einem Choose zusammenfassen. Dann haben Sie sozusagen eine Liste von Events und diese Liste, die Sie dann mit Hilfe dieses Choose, Sie wissen, wenn ein Sync später gemacht wird, dann wird eines von denen ausgewählt, aber welches wissen Sie an der Stelle nicht. Aber Sie fassen hier sozusagen, die bauen hier so eine Auswahl auf, die dann später, von der später eines genommen wird. Und dieses, was das Choose zurückliefert, ist eben auch ein Event. Das könnte dann auch wieder eingewickelt werden mit irgendeinem G. Ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, da hat er hingestellt, aber es ist prinzipiell möglich. Ja? Und dann habe ich jetzt hier, und dann können Sie solche, dann kriegen Sie so eine Art Baum. Ja? Und das ist alles in Wartestellung, da wird noch nichts aufgewertet. Das ist alles voll der Spannung, wenn Sie so wollen. Was passiert denn? Wann passiert denn da irgendwann mal was? Ja? Und dann ganz zum Schluss, oben ist dann dieses Sync. Und dann wird erst irgendetwas stattfinden. Und was wird dann, was findet dann statt? Naja, dann wird irgendwie, guckt man sich alle Events an den Blättern an. Es ist noch nichts passiert. Und dasjenige Event, durch dieses Sync wird dann dasjenige Event, was zuerst von diesen, an diesen Blättern eintritt. Mache ich mal wieder diese ganzen Krakeleien weg. So, also wir haben jetzt hier oben unser tolles Sync gemacht. Dann irgendeines von denen tritt ein, meinetwegen das hier. Ja, weil jemand anders hat halt eben zuerst was geschickt und dann tritt dieses zuerst ein. Und dann wird dieses F2 ausgeführt, dann wird dieses G ausgeführt und dann das wird ausgeführt. Und alles andere wird weggeworfen. Das tritt nicht ein. Und diejenigen anderen Threads, die meinetwegen auf die gewartet haben, die warten immer noch. Okay? Gut, das ist das, was ich Ihnen hier auf dieser Seite nochmal hingeschrieben habe, dass Sie es nachlesen können. Und vielleicht haben wir noch 5 Minuten wir könnten jetzt diesen Swap-Kanal machen. Ich wollte aber noch vielleicht, ich wollte vielleicht noch auf eines hinweisen. Es gibt, werde ich nächste Woche auch nochmal tun, aber ich kann Sie jetzt schon vorwarnen. Es gibt die im Sommer gibt es veranstaltet die TU München zusammen mit den Erlangern und den Stuttgartern eine Ferienakademie. Haben Sie davon schon gehört? Hat jemand schon mal davon gehört? Okay, und wir veranstalten diesmal auch einen Kurs dort. Das ist in den Bergen bei im Saantal. Saantal ist, wenn Sie von nach Süden schauen, rechts vom Brenner. Ein etwas verschwiegenes Tal, sehr schön abgelegen, mit netten Bergen, die sind nicht so hoch, ungefähr 2000 Meter höchstens. Und das heißt, man kann da wunderbar wandern und die Idee ist, dass man dort Kurse macht und die Kurse bestehen zu 50% aus, dass man sich mit einem Thema beschäftigt und zu 50%, dass man in den Bergen herumkraxelt. Also nicht kraxelt, sondern wandert. Ja, kraxeln wird da nicht. Und wir machen auch einen Kurs und also wir haben da schon öfters einen Kurs gemacht. Der Kurs wendet sich an Sie oder vielleicht, also zumindest sind Sie ein mögliches Publikum und wir werden voraussichtlich, oder das unser Ziel ist, mit Blockchain-Technologie herumzuspielen. Also auf dem Plakat steht, dass wir den Saantaler implementieren wollen, aber natürlich ein etwas schwacher Scherz, aber also jedenfalls wollen wir mit solchen Kryptowährungen oder mit der Technologie dahinter uns zu beschäftigen. Und da haben wir einen Kollegen aus Erlangen, der da mitmacht. Und also die Implementierung, wir werden nicht, so ein bisschen wird da Seminarvorträge sein, aber im Wesentlichen werden wir so ein bisschen Code implementieren. Die Implementierungssprache wird allerdings nicht so Camel sein. Schade, wenn Sie sich... hätten wir auch gedacht, aber der Kollege aus Erlangen hat schon ein Stück angefangen zu implementieren und seine Implementierung ist in Python. Aber ich denke, Python ist jetzt vielleicht auch nicht schwierig. Wer von Ihnen hat schon mal Python programmiert? Einige. Also wir werden dann... es wird eine Vorbesprechung geben, also wenn Sie das prinzipiell interessiert, es wird eine Vorbesprechung geben und wir würden dann im Laufe, bis zum Sommer ist ja noch ein bisschen Zeit, da würden wir uns noch ein bisschen, müssten Sie sich oder wir mit Ihnen zusammen so ein bisschen mit Python anfreunden. Aber Python ist halt leicht. Ja. Also das sollte für Sie ganz leicht sein. Und ich glaube, viele Leute schreien sowieso, dass man mit Python als anstelle von Java in Info 1 machen sollte. Also Python ist dann leicht. Und dann würden wir dort im Saantal so ein bisschen an einer Blockchain herum implementieren und da Experimente machen. Wie bitte?
Ist das projektmäßig oder seminarmäßig?
Mehr projektmäßig. Also man muss natürlich trotzdem, weil man sich damit mit dem Thema beschäftigen muss und nicht jeder weiß alles darüber, gibt es so kleine Kurzvorträge, dass man irgendwie sagt, ja, das ist die Komponente und die funktioniert so oder so und dann implementiere ich sie. Also damit man sich vorher einigt darüber, was man eigentlich machen möchte, gibt es solche Art von technischen Vorstellungen, aber es ist nicht so, dass Sie dann sieben Papiere lesen müssen und dann einen zweistündigen Vortrag halten. Ja? Okay, gibt es Fragen dazu? Wie bitte? Ob es dort Bier gibt? Also so eine freiwillige Veranstaltung ist oder was? Also da gibt's ja, also diese ist eine freiwillige Veranstaltung und die Fahrtkosten übernimmt die TU. Also natürlich das Bier müssen Sie selber zahlen, aber Essen und Fahrtkosten übernimmt die TU. Also man muss sich bewerben und dann, je nachdem wie viele Leute es sind, also in so einen Kurs gehen normalerweise so 13 Leute können da. 13, 15 Leute, das ist das Normale. Das ist Ende September. Letzte Septemberwoche, erste Oktoberwoche. Für Bachelorstudenten. Naja, zuerst einmal ist es gedacht für Leute, die noch nicht alles wissen, sondern die sozusagen. Das heißt, man muss nicht alles wissen, aber wenn Sie sagen, ich bin jetzt im x-ten Semester, aber es interessiert mich trotzdem, dann wird man Sie nicht, weil Sie im x-ten Semester sind, da rauswerfen. Ja? Aber es ist tendenziell gesehen auch offen, oder es ist gerade offen für Leute, die halt noch nicht im 20. Semester sind. Okay. Dann hätte ich jetzt 2 Minuten, könnten wir noch Swap-Channel machen, aber das lassen wir. Und dann machen wir an der Stelle dann nächste Woche noch etwas. Also da gibt's noch, was ich mir noch überlegt habe, ist also einmal diesen, dann 2 weitere Beispiele. Eines, wo man, das habe ich eine Mailbox genannt, das ist, wo das Senden nicht blockiert, aber das Receive blockiert. Also wenn nichts da ist und ich will was haben, dann muss ich warten. Aber senden kann ich immer. Ja, das wäre sozusagen eine Mailbox und die kann man dann natürlich auch mit unseren Kanälen implementieren. Und das zweite ist sowas wie ein Broadcast. Das heißt, ich habe eine Menge von Leuten, die sich zu meinen Freunden erklärt haben und dann schicke ich ihnen eine Rundmail, wie ich das implementieren würde. Weil das sind so Grundfunktionalitäten, die man halt in verteilten Systemen öfters verwenden möchte und dann will man die nicht jedes Mal neu erfinden. Da macht man sich eben, deswegen ist ja da die Idee, man macht sich eben so eine kleine Bibliothek von solchen Funktionalitäten und dann verwendet man die einfach. Aber für heute erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.